Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es ist vielleicht der Abschied vom Sommer hier bei den Hamburg European Open. Es war heute wahrscheinlich der letzte schöne Tag, den wir hier erlebt haben. Die Temperaturen sollen Richtung Wochenende, Richtung Herbst gehen. Morgen soll es schon etwas, oder heute, wenn ihr es hört, soll es schon wieder etwas schlechter sein und dann die nächsten Tage kommt der Herbst mit Macht. Herzlich willkommen zu unserem zweiten kleinen Status-Update hier von den Hamburg European Open. Live aus der Radiokabine von der Westtribüne, wo wir im Moment das Match von Dominik Köpfer gegen Roberto Bautista Agut sehen. 2-1 führt Dominik Köpfer mit einem Break im ersten Satz. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder von TennistourTalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Wir haben gestern während des Jan-Lennard-Struff-Matches aufgenommen und ich muss zugeben, ich muss glaube ich Abbitte bei Jan-Lennard-Struff leisten, weil ich habe ihn gestern gejinxt. Als er mit 2 Breaks in Führung gegangen war, habe ich gesagt hier im Podcast, ja, das wird er wohl nach Hause bringen. Er hat es nicht nach Hause gebracht. Er hat gegen Karen Khachanov mit 5-7 verloren. Diese Niederlagen haben wir früher häufiger bei Jan-Lennard Struff gesehen als zuletzt, dass er diese Matches nicht ausservieren konnte. Er hat gestern 2 Breaks geführt, die hat er kassiert, dann hat er nochmal einen Break geholt zum 5-4, hatte zum Match aufgeschlagen und das hat er auch nicht ausservieren können. Das war so ein kleiner Rückfall in alte Zeiten. Khachanov hat nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, das hätte er gestern ausservieren müssen.
Erstmal glaube ich, das ist anderen auch schon passiert, Andreas. Ja. Da kannst du beruhigt sein. Nein, für Jan Lennard, glaube ich, also als Rückfall würde ich es nicht bezeichnen. Er hat solche Matches früher öfter gehabt. Ich glaube, das ist bekannt. Du hast es erwähnt. Nichtsdestotrotz, er hat sich stark stabilisiert in seinen Matches über die letzten Wochen hinweg, über die letzten Monate hinweg, keine Frage. Und das jetzt vielleicht als Rückfall zu sehen, würde ich jetzt nicht ganz so teilen. Khachanov hat am Ende wirklich stark aufgespielt und dementsprechend kann es dann auch mal so ein Ende nehmen.
Khachanov also auch in der zweiten Runde und damit ist Jan-Lennard Struff die Nummer 1 des deutschen Tennis hier vor Ort, ist ausgeschieden. Den Karen Khachanov trifft morgen oder heute, wenn ihr es hört, auf Dusan Lajovic. Und Dusan Lajovic hatte sich gestern in einer Night Session gegen Adrian Mannarino mit 6-4 und 6-1 durchgesetzt. Wann war hier gestern zu Ende?
Ich glaube, also als ich gegangen bin, muss ich fairerweise sagen, da war man noch nicht ganz fertig. Das war so, glaube ich, um 10. Das letzte Match hat, glaube ich, um kurz nach 9 begonnen. 1,5 Stunden, glaube ich, oder sowas hat es gedauert. Also, naja, irgendwo um 11 gingen dann wahrscheinlich die Lichter aus.
Noch machbar. Heute fing der Tag an mit einer Partie, wo wir von vornherein eigentlich gedacht haben, ja, das könnte ganz unterhaltsam werden. Casper Ruud hat letzte Woche gut in Rom gespielt. Benoit Paire gehörte zu den 11 Franzosen, die bei den US Open ja aus dem Turnier genommen worden waren, weil er positiv getestet worden war auf Corona. Und das Match war heute relativ schnell zu Ende, weil Casper Ruud nach Aufgabe von Benoit Paire gewann und in die nächste Runde einzog. Und die Pressekonferenz von Benoit Paire war hinterher, ja, die sorgte ein wenig für Aufregung, weil er bekannt gab, dass er hier in Deutschland, bevor das Turnier anfing, 2-mal positiv auf Corona getestet worden ist und erst im dritten Test negativ getestet worden ist. Er ist dann vom Gesundheitsamt hier in Hamburg ist er für spielfähig erklärt worden und durfte dann antreten. Und er hat sich dann bitterlich darüber beschwert, dass überall andere Regeln herrschen und er es überhaupt nicht mehr wüsste und er im Moment sehr müde sei und er eigentlich nur gerne nach Hause wollen würde und die Saison abschließen würde. Er klang schon etwas verzweifelt heute Morgen.
Ja, man kann es ein bisschen nachvollziehen, die unterschiedlichen Regelungen, da es eben ja nichts mit den Turnieren zu tun hat. Das muss man nochmal sagen. Es hat nichts mit der ATP, es hat nichts mit den Turnierveranstaltern dahingehend zu tun, sondern es hat was immer mit den jeweiligen Behörden zu tun vor Ort. Und ich hatte so ähnliche Fälle ja auch schon auf der Challenger-Tour, wo es ja dann auch mal den einen oder anderen Zwischenfall gab. Und dann ist es eben von Land zu Land oder vielleicht auch teilweise, glaube ich, von Region zu Region eben unterschiedlich. Und dementsprechend ist es natürlich für Spieler, die das nicht immer auch nachvollziehen können, wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig, das zu verstehen, kann man absolut nachvollziehen und schwierig einzuordnen für die. Ne? Also was gilt jetzt wo? Und wenn man das natürlich so über ein paar Wochen, Monate hinweg dann vielleicht eben auch mitmacht, dann ja, kann man vielleicht schon ein bisschen die Geduld auch verlieren.
Es sorgte ein wenig für Aufruhr heute im Pressezentrum und die Veranstalter sahen sich dann genötigt, beziehungsweise haben dann gesagt, okay, wir holen den Turnierarzt ran, Dr. Volker Carrero. Und der hat ein Statement heute rausgegeben. Und das Statement dauert knapp 4 Minuten. Es ist ausführlich, aber ich finde, es lohnt sich, das zu hören und das jetzt nochmal nachzuvollziehen, was Dr. Volker Guerrero jetzt hier gesagt hat zu dem Fall Benoit Paire und wie er erklärt hat, warum und dass Benoit Paire für spielfähig erklärt worden ist. Das hört ihr jetzt.
Ich bin ein bisschen überrascht über die Aussage natürlich gewesen von Benoit, so dass das hier in der Pressekonferenz erwähnt hat. Man muss die Fälle generell bei Covid-19 alles ein bisschen differenzieren. Wir unterscheiden einen ersten positiven Test von Retests. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Wenn eine Person das erste Mal positiv getestet wird, dann geht sie in Quarantäne, überall auf der Welt, in Deutschland auch, 10 Tage. Bei Benoit war es so, er hat einen positiven Test, das ist ja bekannt, bei den US Open bekommen, den ersten am 28.08. Nochmal ein Folgetest, war auch positiv. Das heißt, bei ihm geht es um einen auffälligen Retest nach 3 Wochen. Wir wissen, dass bei einem hohen Prozentsatz der Patienten nach 3 Wochen noch positive Tests vorhanden sind. Das heißt aber nicht, dass sie infektiös sind. Ein positiver Test bedeutet nicht gleich Infektiosität, sondern nur nachgewiesenes Virusmaterial. Eigentlich nach 5, vielleicht maximal 10 Tagen sind die Patienten nicht mehr infektiös. Der Spieler ist nach dem US Open 10 Tage in Quarantäne gewesen, hat dann sogar ein anderes Turnier gespielt, hat woanders ein negatives Testergebnis gehabt, ist bei uns mit einem, sagen wir mal, auffälligen Test, gefunden. Wobei auffällig immer unterschiedliche Sachen bedeutet. Es gibt auch andere Unterwerte, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, die uns auch zeigten, dass er nicht mehr infektiös ist. Die ganze Kommunikation ist komplett so gelaufen, wie es vom Hygienekonzept und wie es auch vom Infektionsschutzgesetz sich gehört. Das Gesundheitsamt Hamburg-Eimsbüttel, was hierfür zuständig ist, ist am Samstagvormittag informiert worden. Der erste Test war ja Freitagabend, haben wir nachts das Ergebnis bekommen. Samstagvormittag ist das Gesundheitsamt informiert worden, hat alle Daten bekommen, hat den ganzen Werdegang so nenne ich es mal bekommen. Auch die Kollegen der ATP sind natürlich informiert worden, auch die ATP-Ärzte sind informiert worden, aber die Entscheidung, ob ein Spieler spielen darf oder nicht, obliegt ganz klar der Gesundheitsbehörde, auch hier. Und anhand der Datenlage, anhand des Verlaufes, ist klar, dass dieser Spieler nicht infektiös war und ist. Und dementsprechend hat er vom Gesundheitsamt die Erlaubnis bekommen zu spielen, was auch dem wissenschaftlichen Stand entspricht, so wie es überall gehandelt wird. Wir haben einfach, um die Entwicklung zu sehen, nochmal einen Retest gemacht. Deswegen spricht Benoit von 2 positiven Tests, wir nennen es mal kontrollbedürftige Tests, weil positiv ist ja nicht gleich positiv. Wir haben gestern nochmal einen Test gemacht, gestern Abend oder gestern Nachmittag, und der war negativ. Also erst heute hat er gespielt mit einem negativen Testergebnis. Und das ist auch alles, wenn man sich einen normalen Umgang mit Covid-19-Patienten vor Augen führt, ist das auch alles absolut so, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Wenn eine normale Person, so nenne ich es mal, hier positiv getestet wird, dann gehen die 10 Tage Quarantäne und es gibt keinen Retest. Das gibt es in Deutschland nicht. Und wenn es ein hohes Risiko geben würde, dann müssen wir ja alle testen. Das ist in Deutschland nicht so. Es gibt ja schon noch diese nach 5 Tagen teilweise mit negativen Tests etc. Deswegen ist das alles völlig im Rahmen und nach den Bestimmungen und korrekt und auf wissenschaftlicher Basis alles total korrekt und ohne Risiko.
Wir sind hier beides keine Virologen, wir sind maximal Hobby-Virologen und Hobbyärzte, nicht mal das. Wir haben die Drosten-Podcasts alle gehört, beziehungsweise viele von uns haben die Drosten-Podcasts gehört. Jeder mag sich dazu eine Meinung bilden. Ich habe dieses Statement von Dr. Volker Guerrero als nachvollziehbar empfunden und war danach, ich habe dann noch eine Nachfrage gestellt, wie denn jetzt die Timeline war mit dem positiven und negativen Test. war dann eigentlich, ich konnte damit leben mit dieser Aussage. Wie ging es dir?
Ging mir ganz genauso. Also ich glaube, damit ist auch alles gesagt und das sollten wir auch wirklich den Medizinern, den Virologen überlassen, darüber sich zu äußern, wie auch der wissenschaftliche Stand ist. Also fühle ich mich auch nicht imstande, da irgendein Statement dazu abzugeben oder es in irgendeiner Weise auch einzuordnen.
Absolut. Und wir wollen es jetzt auch dabei belassen, weil mehr können wir dazu nicht sagen. Und alles das, was wir hier machen würden, das würde sich dann ja auch im Reich der Spekulation abhalten. Und darauf haben wir nun wirklich überhaupt keine Lust. Wir möchten gerne ein bisschen besser und ein bisschen mehr über Sport sprechen. Und guter Sport wurde hier heute geboten. Unter anderem hat Christian Garin gegen Jannik Hanfmann gewonnen mit 6:2 und 7:6. Wir haben jetzt Hanfmann nicht mehr in der Pressekonferenz erlebt hinterher, weil er auch heute noch Doppel spielen musste. Hat mit Mats Moraeng ein ultra ansehenswertes Match gegen Kubot Mello mit 5:10 im Match-Tiebreak verloren. Also ich habe hier gesessen im zweiten, dritten Satz. Das war wirklich ganz, ganz famoses Tennis, was die gespielt haben. Jannik Hanfmann hatte, wir haben gestern darüber berichtet, extra auf die French Open qualifiziert. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob es sich trotzdem für ihn gelohnt hat, ob er sagt, das war eine okaye Woche für mich.
Ich habe ehrlich gesagt nicht reingehört, was er gesagt hat. Es gab ein kurzes Statement. Wie gesagt, Ach so. Wir haben ihn danach nicht mehr gesprochen. Ich habe dann nur mit Garin gesprochen. Also kann ich dahingehend leider nichts dazu sagen. Wir haben gestern das ja schon thematisiert und gesagt, dass es Sinn machen kann, auf die Quali zu verzichten, weil man ja eben auch nicht weiß, wie weit man geht in Paris. Und ob man dann ins Hauptfeld dann auch tatsächlich reinkommt. Bei Hanfmann sieht die Strategie eben so aus, dass er jetzt, glaube ich, ja fast wieder sein Career High hat oder hat es inzwischen auch geschafft. Das heißt, er ist in die Top 100 wieder gekommen. Er hat weiterhin wichtige Punkte hier gesammelt. Und dass es dann, glaube ich, für ihn dann darum geht, im nächsten Jahr dann wirklich auch in den Grand Slams dann tatsächlich vertreten zu sein, ohne vielleicht irgendwie abwägen zu müssen, naja, muss ich jetzt irgendwo eine Quali spielen oder muss ich jetzt noch ein ATP-Event spielen? Und man weiß ja auch nicht, wie das nächstes Jahr weitergeht. Wir haben ja auch eine sehr komische Konstellation dieses Jahr, das muss man ja auch sagen. Also wir haben ATP-Events, Challenger-Events, Roland-Garros-Quali in dem Fall. Also dementsprechend Sachen, Konstellationen, die es ja als solches auch nicht immer gab. Und ja, da muss man eben abwägen, muss seine Präferenzen hier rausholen. Und ich glaube, trotz alledem, dass er das heute vielleicht auch nicht hat gewinnen können, denke ich, es war eine gute Entscheidung und ich glaube, er wird da nicht traurig drüber sein, weil er hier eben auch natürlich nochmal vor heimischer Kulisse auflaufen konnte.
40 Punkte hat er dazu gemacht. Im Moment im tagesaktuellen Ranking ist er auf Platz 97 und es sollte eigentlich machbar sein, dass er jetzt hier dann sein Jahres- oder sein Career High hat. 99 ist das Career High und Andrea Seppi könnte ihn noch wieder überholen. Jetzt in dieser Woche, in der nächsten Woche oder in dieser Woche dann nur noch Andrea Seppi. Eigentlich müsste es funktionieren mit der Position 98 dann. Christian Garin hat mich heute sehr überzeugt, als ich das Match gesehen habe, mit seinem Topspin. Er hat immer wieder die Linie oder kurz vor der Linie getroffen und mit diesem Spinwechseln zwischen dem Slice, der Slice-Rückhand und dem Vor- und Topspin hatte Jannik Hanfmann große Probleme und wurde immer zurückgedrängt. Das war eine starke Vorstellung heute von Christian Garin und er ist so ein bisschen wieder, er kommt so in diese Sandplatzform von letztem Jahr zurück.
Für ihn kam ja diese Unterbrechung der Tour zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. Ja. Hat er Turniere gewonnen gehabt, war selber auf dem Karriere-High und hat auch gesagt, na, also diese Suspension der Tour, das kam jetzt überhaupt nicht recht für mich. Und er hat gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis er jetzt eben wieder Anlauf bekommen hat. Hat in Rom und so weiter ja jetzt nicht so erfolgreich gespielt die letzten Wochen. Aber hier in Hamburg scheint es wieder zu funktionieren. Kommt mit den Bedingungen hier sehr, sehr gut zurecht. Und er freut sich auch vor allem wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Er hat ja, glaube ich, sein erstes Match um Nebenplatz gespielt, jetzt das zweite zum ersten Mal eben vor Publikum. Und ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, also das ist toll für ihn. Für ihn macht das die Faszination aus, überhaupt auf den Center Court zu gehen, auf den Match Court zu gehen. Und für ihn ist das ein ganz wichtiger Faktor eben auch, dass wenigstens ja ein paar Zuschauer hier eben auch anwesend sind.
1300 Zuschauer heute haben die Turnierverantwortlichen gesagt, dass die auf dem Platz waren, beziehungsweise auf der Anlage waren. Christian Garin also in der nächsten Runde, jetzt muss ich nochmal gerade nachschauen, gegen wen er spielen wird. Er spielt gegen Alexander Bublik und der hat heute eine richtig starke Partie gebracht. Gegen Felix Auger-Aliassime hat der heute gewonnen mit 6:4 und 6:2. Und ich darf aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich sage, dass du mir bei einem Snack zwischendurch gesagt hast, wir haben da gerade eben den kommenden Turniersieger erlebt.
Ja, auch ich darf mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Ich stehe aber dazu dahingehend, dass, glaube ich, Alexander Bublik einer dieser Next Gens ist, die ja jetzt noch nicht so in vorderster Front bisher da waren. Und ich glaube, das kommt jetzt nach und nach. Ich habe ihn schon ein bisschen länger verfolgen können auf der Challenger Tour. Ich habe gesehen, was da tatsächlich an Potenzial eben drinsteckt. Und was ich natürlich ganz toll finde, weil davon bin ich ein absoluter Fan, dass er einfach diese Variety in seinen Shots eben drin hat. Ja, also es geht gar nicht nur um den Underarm-Serve, den er gesagt hat, naja, also das wurde am Anfang ja immer ein bisschen böse ausgelegt. Er war einer der Ersten, die das gemacht haben. Da hatten wir immer so eine kurze Welle letztes Jahr, wo es dann viele probiert haben und er war einer der Ersten und hat gesagt, ja, also du musst es schon ein bisschen ernst nehmen und er aber viele Asse damit geschlagen hat und auch jetzt in den letzten Wochen das sehr erfolgreich war und dahingehend mit seinem neuen Coach jetzt auch gemeint hat, na, also sie arbeiten jetzt dran, sie trainieren das tatsächlich und ich finde das immer noch eine sehr legitime Waffe im Spiel. Dazu kommt seine Rückhand, die unglaublich variabel hier auch einsetzbar ist. Er scheint aus allen Positionen irgendwie Winner schlagen zu können. Und es ist bei Bublik ähnlich wie bei so anderen Enfants Terribles der Szene, wie vielleicht Mutti oder Kyrgios, dann oft eben so mentales Ding. Und wenn er daran noch arbeitet, dann kann das, glaube ich, ein ganz, ganz guter werden. Und der ist dahingehend eben bisher noch nicht so hier in vorderster Front bekannt geworden.
Da gehe ich völlig mit dir überein. Der Talent bis Oberkante, Unterlippe. Absolut. Da bin ich absolut deiner Meinung. Und diesen Aufschlag von unten, ich finde auch, er ist ein völlig legitimes Stilmittel. Wenn Rafael Nadal oder Dominic Thiem in einem anderen Bundesstaat stehen, um einen Return anzunehmen, da ist für mich legitim, die beiden aus dem Rhythmus zu holen und zu sagen, okay, ich teste euch mal ein bisschen und kommt doch mal ein bisschen näher ran. Und dann versuche ich wieder mit harten Aufschlägen. Es gibt Stops, es gibt Lobs als Stilmittel, als Form, einen Punkt zu holen. Warum nicht den Aufschlag von unten? Habe ich überhaupt kein Problem mit.
Der Court ist so groß. Ja. Und auch übrigens auf der anderen Seite. Ich habe nicht so viel sehen können, aber dann war beispielsweise auch ein Return. Da stand dann plötzlich fast am T-Feld, ist wieder zurückgegangen. Ja. Und okay, Frage natürlich irgendwo, inwieweit irritiert er den Gegner? Aber auch hier, er hat sich halt positioniert, er hat sich dafür entschieden, ein bisschen weiter zurückzugehen. Ich finde das alles in Ordnung und er ist ein bunter Vogel. Ja, er bringt einfach ein bisschen Farbe da rein und ich finde das eigentlich sehr positiv.
Und er hat heute, und das können wir nochmal betonen, er hat heute wirklich gut gespielt gegen Felix Auger-Aliassime, der beim 4-6, 2-6 keine Chance hatte. Wir haben heute auch den ersten Auftritt vom zweiten Superstar hier eigentlich gesehen. Daniil Medvedev ist gestern relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Ich habe hinterher noch eine Statistik erlebt, dass er gegen Franzosen eine furchtbare Bilanz hat und gegen alle anderen Spieler eine krass positive Bilanz hat. Nur gegen Franzosen kriegt das nicht so richtig hin. Und gegen Alexander Zverev, da hat er auch eine 1-5 Bilanz. Er hat gestern verloren und jetzt Stefanos Tsitsipas heute gegen Daniel Evans. Ich glaube, da waren die Verantwortlichen auch so ein bisschen nervös. Die wollten schon, dass Stefanos Tsitsipas hier noch ein bisschen weiterkommt, weil er ist schon einer derer, die Tickets verkaufen. Und er hat sich heute durchgesetzt mit 6-3, 6-1. Das war eine sehr klare Nummer und eine sehr souveräne Nummer von ihm.
Ja, er ist auch zusammen mit Felix Auger-Aliassime, die beiden Hamburg-Debütanten, haben ja am Montag, glaube ich, so eine kleine Rundfahrt am Hafen gemacht, haben Elbphilharmonie und so weiter angeschaut. Also wurden hier natürlich auch als Zugpferd für das Turnier auch genommen. Und ganz klar, brauche ich nicht reden, Tsitsipas hat viele Fans und er ist ja auch ein Typ, das ist ganz klar auch außerhalb des Platzes. Und dementsprechend war man vielleicht schon ein bisschen nervös. Ich muss sagen, ich hätte es auch gedacht, dass es enger wird. Daniel Evans ist ja auch so einer, dem man nie weiß, was da passiert. Er kann auch seine Gegner richtig in die Enge bringen. Und ja, aber hat er sehr souverän gemeistert. Und ich glaube, er war auch sehr erleichtert hinterher, dass er das in den zwei Sätzen dann auch zu Ende bringen konnte.
Stefanos Tsitsipas trifft auf Pablo Cuevas. Und wenn ihr Chip in Charge auf Twitter folgt, dann könnt ihr den Retweet von mir sehen. Also es gibt ein GIF von einem Punkt zwischen Tsitsipas und Cuevas. Ich glaube, letztes Jahr Estoril. Da hat Cuevas einen Smash angesetzt und hat den Ball dann durch die Beine, hinten durch die Beine gespielt und als unerreichbaren Stop für Cuevas gespielt. Und Tsitsipas hat in der Pressekonferenz über Cuevas gesprochen. Das hören wir jetzt.
Pablo, he's an idol of mine, and I've played him in the past. Really like his game. He's a very good clay court player, but best results have come on clay. So I know it's going to be a difficult challenge to face. He has a lot of experience on the tour. Has played a lot of matches, and happens to be a good friend of mine as well. I think I can take today's match as a learning curse and. be ready for tomorrow because it is going to be a difficult day, I believe.
Das fand ich nett, dass er ihn als Idol bezeichnet hat. Sag cool, was als Idol bezeichnet hat.
Da hab ich auch kurz schmunzeln müssen. Ja, aber ja, als Claycourt-Idol vielleicht. Ja. Lass uns gleich mal so stehen.
Und wer so hergespielt worden ist da in einem Punkt letztes Jahr in der Studie, der kann das vielleicht dann auch nochmal sagen. Auf jeden Fall hat Stefanos Tsitsipas hier die nächste Runde erreicht. Wir haben heute einen eher ruhigen Tag dann noch gehabt. Andrei Rublev hat gegen Tommy Paul heute noch gewonnen in 3 Sätzen. Das war allerdings auf dem Nebenplatz. Der ist jetzt auch froh, dass er dann auch wieder auf den Hauptplatz darf. Und ansonsten können wir einfach mal gucken, was denn jetzt morgen los ist. Wir können mal auf das Schedule, wenn ihr es hört, also heute, könnt ihr hören, erst Krabitz-Mies gegen Wesley Kohlhoff und Nikolaj Mektic. Danach Karen Khachanov gegen Dusan Lajovic. Pablo Cuevas gegen Stefanos Tsitsipas. Hugo Humbert gegen Jiří Veselý und dann nicht vor 18.30 Uhr Fabio Fognini gegen Kasper Rüd. Fognini gegen Rüd und Tsitsipas gegen Cuevas. Für Sandplatz sind das 2 ganz, ganz tolle Matches.
Ja, stilistisch toll anzusehende Spiele, freue ich mich drauf. Zu Rublev vielleicht noch kurz ein Wort, der ist auch so ein bisschen unterm Radar, glaube ich, die Woche. Der hat 2 Performances hier schon abgeliefert, die waren sehr, sehr stark, beide muss man sagen. Ich habe heute ein bisschen was sehen können von dem Spiel auf dem Nebenplatz. Und auch da, the top half of the draw, da ist viel Luft nach oben. Also Bublik gegen Rublev.
Das Finale, you heard it here first, von Florian Heer prognostiziert. Bublik gegen Rublev als Finaltipp von Florian Heer. Wenn das kommt, kriegst du beim nächsten Mal ein Bier ausgegeben von mir.
Astra, darf man das sagen?
Darf man sagen, klar. Das war es schon wieder mit meiner Zeit hier dann auch in Hamburg. Ich werde jetzt am Donnerstag noch ein paar Stunden da sein. Es gibt noch ein paar Fotos für Instagram beziehungsweise für Twitter auch. Und dann wird es am Freitag die Auslosungsvorschau auf die French Open geben. Und heute, beziehungsweise gestern, wenn ihr es jetzt hört, gab es auch das Interview mit Henri Lecomte. Ich habe mit einer absoluten Legende gesprochen. Henri Lecomte ist Experte für Eurosport und er hat mir 10 Minuten seiner Zeit geschenkt. Bist du auch mit Henri Lecomte aufgewachsen, oder?
Klar, natürlich. Das ist ja Zeit mit Becker, mit Wielander und so weiter. Logisch. Und Lecomte war ja damals, glaube ich, auch, muss ich sagen, für uns Junge damals ja auch noch ein besonderer, weil er halt eben so lustig war. Ja, und ich glaube, das fanden wir Kiddies damals auch noch deshalb doppelt toll. Ja.
Er war ein absoluter Künstler auf dem Platz. Und das, glaube ich, ist etwas, was ja nach wie vor die Leute dann immer noch verzücken lässt, wenn man den Namen Henri Lecomte hat, hört, ja, das war ein Künstler. Auf jeden Fall, das könnt ihr auch noch hören bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Und wie gesagt, am Freitagnachmittag gibt es die Auslosungsvorschau auf die am Sonntag beginnenden French Open. Und dann werden wir ab Sonntag dann auch regelmäßig mit unserem Tour de Jour dann kommen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Okay, das war
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.